Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Traduki.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gesprächsformat, in dem es heute um einen Klassiker der kroatischen Literatur gehen wird. Und zwar um den jung verstorbenen Autor Janko Polić Kamov und seinen einzigen posthum veröffentlichten Roman Austrocknen. Das Buch wurde Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben, erschien erst in den 50er Jahren in Buchform und gilt heute als wichtigstes Prosawerk der kroatischen Avantgarde. Nun liegt der Roman auch auf Deutsch vor, erschien im Gogols Verlag und übersetzt von Brigitte Döbert, mit der ich mich heute unterhalten möchte. Liebe Frau Döbert, ich freue mich sehr und sende sonnige Grüße aus Wien, hallo.
Danke, sonnige Grüße aus Berlin zurück.
Und zunächst, wie gewohnt, einige Worte zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Brigitte Döbert wurde 1959 in Offenbach geboren, studierte Philosophie, Afrikanistik, Germanistik und Buchwesen und promovierte mit einer Arbeit über die Rolle der Ästhetik in Fichtes Wissenschaftslehre. Nach einigen Jahren im Verlagswesen arbeitet sie seit Mitte der 90er Jahre freiberuflich als Künstlerin, Autorin und Übersetzerin aus dem Englischen und den BKMS-Sprachen. Zu den AutorInnen, die sie ins Deutsche übertragen hat oder überträgt, zählen unter anderem Bora Šošić, Daša Drndić und Miljenko Jergovic. Für ihre Arbeit wurde Brigitte Döbert mit zahlreichen Stipendien und Preisen ausgezeichnet, beispielsweise mit dem Strahlener Übersetzerpreis, dem Preis der Leipziger Buchmesse und dem Georg de Hio Buchpreis. Sie ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland und im Verband deutschsprachiger ÜbersetzerInnen literarischer und wissenschaftlicher Werke, kurz VDÜ. Liebe Frau Döbert, aufmerksam Hörerin dieses Podcasts, wird nicht entgangen sein, dass Ihr Name schon in einer vergangenen Folge erwähnt wurde. Und zwar mit meinem Gespräch mit der Übersetzerin Marie Alpermann. Sie bezeichnete sie da einerseits als Vorbild, aber auch als Lehrerin, von der man in Seminaren und Workshops sehr viel lernen kann. Recherchiert man dann ein bisschen und informiert sich über ihre Arbeit, stößt man auf einige sehr umfangreiche und komplexe Texte, die sie übersetzt haben. Allen voran die Tutoren von Bora Šošić, ein Werk, das als unübersetzbar galt. Und auch der Roman Austrocknen wird im Nachwort von Miljenko Gerhovic als unübersetzbar bezeichnet. Wie es zu dieser Einschätzung kommt, darüber reden wir dann später noch. Aber daran zunächst anschließend, sind es denn vor allem diese schwierigen, komplexen Texte, die Sie als Übersetzerin besonders interessieren? Oder hat sich das mehr oder weniger durch Aufträge oder Gelegenheiten so ergeben?
Das sind Aufträge. Ich suche die Schwierigkeit jetzt nicht bewusst. Es macht dann schon viel schlaflose Nächte, aber es hat natürlich eine tiefere Befriedigung, als wenn man einen 0815 Wirtschaftsführer oder so übersetzt, was ich ja auch lange Jahre gemacht habe. Ich habe ja ganz viel so Ratgeberliteratur aus dem Wirtschaftsbereich, wie sie das Doppelte in der Hälfte der Zeit verdienen, so dieses Niveau teilweise. Das ist dann nicht ganz so, aber dafür verdient man damit mehr. Also irgendwo diese berühmte Mischkalkulation.
Ja. Ja. Aber daran dann anschließend dann vielleicht doch die sehr große Frage, gibt's denn sowas wie unübersetzbare Texte überhaupt?
Ich würde sagen, das ist eine Frage des Anspruchs. Im Prinzip nein. Es gibt, jeder Text ist in irgendeiner Form übersetzbar. Nicht in dem Sinn, dass es eins zu eins, also man braucht Mut, um ein Buch, was unübersetzbar ist, zu übersetzen. Was ist unübersetzbar? Es sind ja bestimmte Verschränkungen in der Originalsprache. Also bei Šošić ist halt, der hängt sich immer gern an Wörtern auf und leitet da die Handlung draus ab. Mhm. Also es geht sozusagen, das Wort ist die Krücke für die Handlung. Und da wird's natürlich eng, wenn das im Deutschen eben anders funktioniert, wenn das Wort so nicht hinhaut. Mir fällt jetzt natürlich kein Beispiel ein. Aber da muss man dann einfach Lösungen finden. Bei den Tutoren hat er so eine Passage, wo er auf historische Ereignisse rekurriert und die in einer bestimmten gereimten Form, also so ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. So dieser Rhythmus hat diese ganze Passage, das sind 60 Seiten, und da verhackstückt er wirklich die serbisch-ungarische Geschichte zum Teil und von irgendwelchen Bischofssitzen und so weiter. Und da war eine Stelle, die habe ich so nicht gereimt gekriegt. Also mit dem, was bei ihm inhaltlich stand. Aber ich habe es hingekriegt mit einer parallelen Also aus derselben Geschichte ein Ereignis, was sozusagen ein bisschen davor, danach oder, also ich weiß es heute, kann ich es auch nicht mehr rekonstruieren, das ist jetzt ja auch schon 10 Jahre her, dass ich dieses Buch übersetzt habe. Aber also man muss dann einfach kreative Lösungen, also ich meine, ich bin ja nicht umsonst Urheber. Das ist ein kreativer Beruf und dazu muss man den Mut haben, wenn man solche Bücher übersetzt.
Sie haben gerade schon das wichtige Thema der Urheberschaft angesprochen, die Sie ja als Übersetzerin haben. Die Arbeit von Übersetzern hat, wie ich meine, in den letzten Jahren deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten. Häufig findet sich der Name der Übersetzerin oder der Urheberin dieser Übersetzung eben auch auf dem Cover der Bücher, nicht bei allen Verlagen. Ich habe das Gefühl, gerade bei den größeren oft nicht, weil sich da so der Vertrieb dann einmischt mit der Begründung, dass die Bücher mit so viel Text dann nicht mehr so ansprechend im Buchhandel aussehen. Aber auch die Literaturkritik ist bemüht, stärker auf die Übersetzung einzugehen. Und das stelle ich auch bei anderen Blogs und Podcasts fest. Häufig stellt sich dann da aber die Frage, wie man so eine Übersetzung eigentlich bewerten soll oder kann, gerade wenn man das Original nicht kennt oder gar nicht verstehen kann. Mascha Dabitsch hat in diesem Podcast auch schon mal gesagt, das ist lange her, fast 4 Jahre, dass man eine Übersetzung unter diesen Voraussetzungen eigentlich kaum beurteilen kann. Wie schätzen Sie das ein?
Ich hatte tatsächlich Mascha Dabitsch genau anders verstanden, witzigerweise, weil sie eigentlich gesagt hat, also man kann auch sehr gut, wenn man die Originalsprache nicht liest, es trotzdem lektorieren, weil der deutsche Text in sich funktionieren muss. Mhm. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Man wird nicht durchhalten, einen ganzen Roman gegen den Autor zu übersetzen. Das Original setzt sich durch. Das ist eine Erfahrung, die ich in einem Seminar gemacht habe. Ich glaube, da ging es um Kinderbuchübersetzen, aber das war völlig irrelevant. Das waren 200 Leute oder so. Es war unglaublich ermüdend. Aber jeder hat einen Absatz, immer denselben Absatz. Und jeder hat das vorgetragen. Daran habe ich gemerkt, das Original setzt sich durch. Da kann man noch so individuell übersetzen. Insofern ist eine Nähe zum Original immer gegeben. Und wie gut oder schlecht das dann gelungen ist, das merkt man, ob einem das gefällt, im Deutschen das zu lesen oder eben nicht.
Sie unterrichten auch, geben Workshops und Seminare, also auch Marie Alpermann hatte davon erzählt, Veranstaltungen bei Ihnen besucht zu haben. Mhm. Womit beschäftigen Sie sich denn konkret in dieser Lehrtätigkeit? Sind das ganz allgemeine Themen oder haben Sie da so eine bestimmte Spezialität oder so einen bestimmten Fokus, den Sie da verfolgen?
Also Lehrtätigkeit, ich kam einfach über das Programm vom Deutschen Übersetzerfonds, die im Rahmen der Corona-Maßnahmen, also der Corona-Gelder, die dann für die Berufsgruppen geflossen sind, hatten die ein gewisses Budget, um Dozentenstellen zu finanzieren an Universitäten, um eben das Thema Übersetzung an die Universitäten zu bringen, in die Philologien. Und in diesem Rahmen habe ich tatsächlich 2-mal eine Dozentur gehabt. In Jena war das. Und da es dort zu wenig Interessenten gab, also ist es unmöglich, dass auf so einer kleinen Basis wie Serbisch, Kroatisch oder auch nur die Slawistik zu machen, dafür sind da einfach die Studierendenzahlen zu klein, habe ich ganz allgemein englische Übersetzungen haben wir dann gemacht. Also ich habe die Leute übersetzen lassen und dann haben wir das besprochen und dann habe ich noch einen Theorieteil, was man übers Übersetzen theoretisch auch sagen kann, gemacht. Und das andere sind die Seminare, die auch der DÜV organisiert, Vice Versa nennt sich das Format, wo ich mit einer kroatischen Kollegin zusammen mit je 5 Teilnehmern, die einen, die aus dem Kroatischen ins Deutsche und die an, also Kroatisch und so weiter, ne? Also aus den BKS-Sprachen und deutsche Übersetzer. Und das sind dann 10 Leute und 2 Leiterinnen und dann wird eine Woche lang werden dann Texte auseinandergenommen. Das ist wirklich extrem ergiebig, weil man, wann kann man denn über diese Detailprobleme reden? In der Regel kriegt man ja nicht das Feedback oder, also das ist einfach dann so ein relativ kleiner Kreis, der sich aber echt die Köpfe heiß reden kann über bestimmte Sachen. Und das ist, ich finde das immer wieder faszinierend. Man ist den ganzen Tag schon stundenlang mit Übersetzung und dann geht's abends gerade weiter. Also selbst wenn man sich beim Bier oder Wein entspannen könnte, wird weiter übers Übersetzen, einfach weil dieses Bedürfnis da ist, endlich mal sich mit Leuten auszutauschen, die aus einem anderen Blickwinkel dieselben Probleme haben. Ja, also es sind halt bestimmte sprachspezifische Probleme, die man sonst gar nicht diskutieren kann. Und dann aber auch allgemeine Sachen. Und es tut einfach unheimlich gut, mal so eine Reaktion auf die eigene Übersetzung zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich lehre in dem Sinn. Ich habe ja auch nicht die, dass ich sagen kann, das wird jetzt so und so gemacht und so muss es sein. Das überhaupt nicht, sondern man braucht einfach einen Raum, um sich entwickeln zu können, um Sachen ausprobieren zu können, um zu gucken, wie funktioniert das oder ist das besser. Ich sehe da eigentlich meine Rolle weniger als Lehrende, denn als Moderierende. Und ich denke, das werden die anderen, die so vice versa Werkstätten anbieten, auch so sehen.
Ja, daran stand vielleicht gleich anschließend, wie und wo haben Sie denn Ihr eigenes Handwerk gelernt? Wir haben ja schon ein bisschen mitbekommen, das hört eigentlich auch gar nicht auf. Also auch Sie werden ja aus diesen Workshops auch noch viel mitnehmen.
Absolut.
Aber ich war ganz erstaunt, als ich eben gelesen habe, dass Sie Afrikanistik studiert haben.
Ja.
Und eben, weil Sie aus dem BKMS Sprachen übersetzen, habe ich das jetzt gar nicht so erwartet. Können Sie mich aufklären, wie das?
Also ich habe afrikanische Sprachen studiert, weil ich einfach wissen wollte, wie Sprachen funktionieren, die nicht indoeuropäisch sind. Mhm. Das war damals die Motivation. Ich habe nicht wirklich eine afrikanische Sprache. Also ich konnte Maswahili so weit, dass ich halbwegs Texte übersetzen konnte. Aber ich habe die nie wirklich sprechen gelernt.
Und wie kam es denn zu diesem Interesse oder zu diesem Fokus auf den ex-jugoslawischen Raum?
Tja, das sind immer biografische Gründe, wenn man sich darunter was vorstellen kann. Ich habe eine Zeit lang mit einem Serben zusammengelebt. Das hat sich so ergeben und hat sich dann auch wieder entflochten.
Mhm.
Und also ich habe niemals intendiert zu übersetzen. Das hat sich wirklich einfach so übergeben. Ergeben. Ja, das hat sich so entwickelt, sagen wir es mal so. Ich habe tatsächlich schon in Jugoslawien, damals noch wirklich Jugoslawien, ich bin ja 89 weggegangen, schon angefangen zu übersetzen, weil einfach ich als Deutsche, die Serbisch oder Kroatisch konnte, also in dem Fall überwiegend Kroatisch, ich habe für eine Philosophiezeitschrift in Zagreb, die hatten eine Auslandsausgabe.
Mhm.
Und für die habe ich Artikel übersetzt, philosophische Texte übersetzt für die Auslandsausgabe. Und so bin ich da, das waren meine ersten Übersetzungen.
Also so über die Philosophie zur Literatur.
Ja, aber damals habe ich da überhaupt noch nicht dran gedacht. Das war einfach äußerst bequem, weil ich habe da vergleichsweise gut verdient. Ich habe ja ein Stipendium gehabt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst für Belgrad und habe dann eigentlich das, was ich dort ausgegeben habe, komplett mit meinen Übersetzungen verdient und konnte dann meine Promotion zum Teil mit dem gesparten Geld von diesem Stipendium, dem deutschen Teil sozusagen, finanzieren.
Mhm.
Sonst hätte ich das finanziell nicht so ohne weiteres stemmen können. Also war das erstmal wirklich, das hat gerade gepasst, die haben es mir angeboten, waren offensichtlich auch mit meiner Arbeit zufrieden. Dass ich da mal einen Beruf draus mache, ist mir damals nicht gekommen. Das kam wirklich erst, ich habe ja im Verlag gearbeitet und der wurde verkleinert. Ich wusste, ich werde gekündigt und ich habe angefangen zu suchen, was kann ich denn jetzt machen. Freiberuflich habe ich dann erstmal gearbeitet. Und da bin ich durch einen Zufall auf einen ganz kleinen Verlag in Ratingen gestoßen. Das war 95, das war die Hochzeit der Flüchtlinge aus Bosnien. Und ich habe eine bosnische Autorin übersetzt für diesen kleinen Verlag, Safeta Obodjas heißt sie. Und das war dann der Einstieg wirklich in die berufliche Entwicklung, dass ich angefangen habe, das wirklich als Beruf zu sehen.
Und Sie übersetzen ja nun schon seit vielen Jahren erfolgreich Literatur aus den exklusivischen Raum. Einige ihrer Autoren sind auch recht prominent, wie zum Beispiel Bora Šošić oder Miljenko Jergovic. Das sind mitunter Autoren, die Sie schon recht lange begleiten und von denen Sie auch zahlreiche Texte übersetzt haben. Wie wirkt sich denn das auf die Arbeit aus? Macht es das in irgendeiner Form einfacher, weil Sie so die Eigenheiten dieser Schriftsteller schon ganz gut kennen und vielleicht auch schon persönlich viele Gespräche mit ihnen geführt haben? Oder ist das eigentlich unerheblich und hat gar nicht so einen Einfluss?
Das kommt aufs Buch an. Also Bora Šošić ist jedes Mal wieder eine Riesenherausforderung. Und Jergovic auf seine Art auch. Also von Jergovic habe ich deutlich mehr übersetzt als von Šošić. Von Šošić sind es, glaube ich, 5 Bücher. Müsste ich jetzt nochmal selber gucken. Aber natürlich dieses dicke Ding, die Tutoren, das hat mich ja 3 Jahre beschäftigt. Ne? Also ausschließlich beschäftigt. Aber das sind so kleine, dünne Bändchen beim Šošić. Und die haben sowas von in sich. Also für so ein kleines Bändchen brauche ich 2-3 Monate. Das ist Wahnsinn. Für 100 Seiten. Also ein kurzes Buch ist nicht unbedingt schneller übersetzt. Im Gegenteil. In der Regel sind das die wesentlich schwierigeren Texte, weil es so sehr auf jedes einzelne Wort ankommt. Bei Jergovic, ja, es ist so ein Gefühl von Vertrautheit. Aber ich finde nicht, dass es leichter wird. Also gerade bei Jergovic finde ich das faszinierend. Der hat so verschiedene Dinge ausprobiert. Der hat sich immer wieder in neuen Ansätzen auch versucht. Ich glaube, das macht er auch ganz bewusst. Er wechselt. Ja, das Genre kann man nicht sagen. Das sind schon immer Romane. Aber da sind stilistisch ganz große Veränderungen bei ihm drin. Insofern finde ich nicht, dass es leichter wird. Nee.
Mhm. Ja, damit wäre die Frage auch schon beantwortet, wie lange so eine Übersetzung eigentlich dauert, weil sich, glaube ich, viele das fragen, wie viel Zeit man da eigentlich in so eine Übersetzung investieren muss, aber offensichtlich.
Das kommt sehr, also ausschließlich abhängig von dem Buch. Also ich weiß noch, ich habe einmal ein Buch übersetzt, so aus dem Wirtschaftsratgeberbereich. Da kam ich mir vor wie so ein Durchlaufmaschine. Also da ging in die Augen ging der englische Text und aus den Fingern kam der deutsche wieder raus. Und da habe ich genau ein Wort in dem ganzen Buch nachgeschaut. Das ist natürlich gut verdientes Geld. Wunderbar, dass es solche Bücher gibt, aber es ist keine Herausforderung in dem Sinn. Wie gesagt, 100 Seiten Šošić und ich sitze 2-3 Monate. Und dann kommt noch der Lektoratsdurchgang.
Ja.
Also das ist sehr, 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 sehr unterschiedlich.
Ja, dann wollen wir doch zum Roman Austrocknen kommen. Und vermutlich ist es nicht verkehrt, zunächst ein bisschen über den Autor zu sprechen. Einerseits, weil das ja eine wirklich interessante Person war, aber auch deshalb, weil das Buch autobiografische Züge trägt und die Hauptfigur Arsen Toplak viele Gemeinsamkeiten mit Kamov aufweist. Und daher vielleicht zunächst einige Informationen zu seiner Biografie. Janko Polic Kamov war nur ein kurzes Leben beschieden. Er wurde 1886 im kroatischen Sušak Rijeka geboren und starb verarmt und obdachlos im Jahr 1910 im spanischen Barcelona. Er war das 13. von 14 Kindern einer wohlhabenden großbürgerlichen Familie. Viele seiner Geschwister starben jedoch sehr jung und auch seine Eltern verlor er früh. Wegen mangelnder Disziplin, Unruhestiftung und Gotteslästerung flog er gleich mehrfach von der Schule oder musste diese wechseln. Kamov begehrte schon in jungen Jahren auf und sah sich als zornigen Anarchisten und Bibelverächter. Sein erster Lyrikband, den er mit 19 verfasste, trägt dementsprechend auch den Titel Fluch. In seinen Gedichten, Erzählungen, Theaterstücken und journalistischen Arbeiten schrieb er immer wieder gegen die bürgerlichen und religiösen Konventionen und Autoritäten seiner Zeit an. Und die Lust an der Provokation bestimmte auch sein eigenes Leben. Alkohol, Tabak, Sex und Glücksspiel war er nicht abgeneigt. Zudem drängte er in die Ferne. Zahlreiche Auslandsaufenthalte und Reisen führten ihn nach Bosnien, Montenegro, Italien, Frankreich oder Spanien. Heute gilt er als Ausnahmelyriker, Proto-Avantgardist und mythische Gestalt der kroatischen Literatur. Sein Hauptwerk ist der Roman Austrocknen, den er mit Anfang 20 in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, der aber erst sehr viel später, und zwar im Jahr 1956, veröffentlicht wurde. Diese Informationen habe ich dem Nachwort von Miljenko Jergovic entnommen, das Autor und Text sehr schön einordnet. Jergowitsch beschreibt Karmow einerseits als Kind seiner Zeit, als typisches Produkt von Belle Époque und Sezession, schreibt aber andererseits auch, dass er im Vergleich zur kroatischen Jugend alles andere als typisch war. Der Autor hieß eigentlich nur Janko Polic. Für Veröffentlichung wählte er doch den Beinamen Karmow und bezieht sich dabei auf eine Figur aus dem Alten Testament. Können Sie uns erklären, was es mit diesem Künstlernamen auf sich hat?
Im Grunde kann ich da auch nur wiederholen, was der Jergowitsch in seinem Nachwort schreibt. Es hat irgendetwas mit seinem Vater zu tun. Karm ist ja der Sohn Noahs, der die Blöße seines Vaters sieht, und zwar nicht zufällig, sondern der mal genau hinguckt. Und damit in den Augen seiner Brüder sich unmöglich benimmt. Und dieses "Ich guck mal genau hin", das war wohl das, warum er diesen Namen für sich gewählt hat, weil er hat genau hingeguckt. Er beschreibt Dinge, die sozusagen nicht wirklich dem Geschmack der Zeit entsprochen haben, und er analysiert bis hin zu seinem Stuhlgang die Dinge sehr präzise. Deswegen nehme ich an, dass das der auslösende Grund war, warum er sich diesen Karmow ausgesucht hat. Und es ist natürlich für einen Bibelverächter schon lustig, dass er sich da im Alten Testament bedient. Und es ist auch in dem ganzen Roman, gibt es immer wieder Passagen, also wo er sich mit der Religion beschäftigt, mit dem katholischen Glauben, oft im Widerstand dagegen, aber gleichzeitig eben auch diese tiefe Prägung, die der Katholizismus bei ihm hinterlassen hat, das kommt immer wieder durch. Und er beschäftigt sich auch mit bildender Kunst, also mit, was weiß ich, Tintoretto und was auch immer an diesen alten Meistern, die ja sehr oft religiöse Themen haben. Und auch daran arbeitet er sich ab.
Ich hatte oft das Gefühl, das ist so ein bisschen dieses Know Your Enemy. Also einerseits irgendwie diese Verachtung der Bibel, aber gleichzeitig eine wahnsinnig wichtige Referenz, die ja irgendwie ja auch nicht los wird.
Er hat es, glaube ich, auch als Literatur geschätzt. Die Bibel ist ja auch ein Buch. Es ist nicht nur die Grundlage einer Religion, sondern es ist sozusagen ein Werk, das man literarisch rezipieren kann. Und das war ihm, glaube ich, schon auch wichtig. Aber ich weiß es natürlich nicht, weil ich ihn ja nicht persönlich kenne.
Ja, wir mutmaßen hier einfach ein bisschen.
Das ist ein bisschen wohlfeil natürlich auch. Aber gut, ich hab natürlich mich sehr intensiv jetzt auch mit diesem Austrocknen beschäftigt, mit dem ganzen Roman, wo man schon, glaube ich, recht dicht auch an ihm dran ist. Und trotzdem denke ich immer wieder mit diesem autobiografischen, was sagt das, etwas ist autobiografisch. Letztlich ist die Figur in dem Roman eine Kunstfigur. Es ist eben nicht Janko Polic, sondern das ist Janko Polic, wie er sich sieht oder wie er sich künstlerisch gestaltet. Das ist einfach was völlig anderes, als wenn man es jetzt als autobiografischen Bericht lesen würde. Dann hätte er es anders geschrieben.
Karmow wurde Ende des 19. Jahrhunderts im kroatischen Rijeka geboren, rebellierte dort gegen die Konvention, wie wir schon gesagt haben. Und worüber wir aber vielleicht doch noch sprechen sollten, sind so die politischen Verhältnisse damals.
Also die politischen Verhältnisse damals waren extrem kompliziert, weil es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Rijeka und Zagreb. Und das waren verschiedene, ich kann das ehrlich gestanden jetzt auch nicht aus dem Ärmel geschüttelt sagen, wie es genau war. Aber ein größter Teil von Kroatien gehörte eben zu Ungarn. Und erst über Ungarn dann wiederum zur Habsburger Monarchie. Es ist ja vor dem Ersten Weltkrieg, das heißt, wir befinden uns noch in der K&K-Zeit. Ein anderer Teil, also Slowenien und so, die gehörten direkt zu Wien. Ne? Also da ist, das ist ganz in der Nähe von Rijeka, wo eine politische Trennlinie war. Und die Ungarn waren extrem verhasst in Kroatien. Also das, damals gab es ja auch Aufstände und alles Mögliche. Und die Ungarn haben auch alles getan, um das ordentlich anzuheizen, indem sie zum Beispiel bestimmte Sprachvorschriften erlassen haben. Das hat den Leuten nicht gefallen. Also das Ungarische ist natürlich auch eine extrem schwierige Sprache. Das Deutsche ist omnipräsent im heutigen Kroatischen noch, ja. Das Deutsche hat das Kroatische sehr, sehr stark beeinflusst. Und es gibt ganz viele Lehnwörter, die aus dem Deutschen einfach ins Kroatische übernommen sind. bis hin zur Konstruktion, wie Verben konstruiert werden oder so. Da gibt's ganz große Parallelen, ob die jetzt, also ob sie sich aus einer allgemeinen Sprachverwandtschaft oder tatsächlich aus dem Einfluss, das kann ich nicht beurteilen. Das ist nicht mein Gebiet. Aber Fakt ist, da gibt's eine ganz große Nähe. Zum Ungarischen gibt's einzelne Fremdwörter und das war's. Da ist diese sprachliche Agglomeration, die hat so nicht stattgefunden mit dem Ungarischen. Das blieb ein Fremdkörper. Insofern ist das wahrscheinlich eines der Sachen, die wir heute gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, dass Ungarn da eben so unheimlich präsent war. Es gab ja auch einen ungarischen Statthalter. Also Kroatien wurde ein großer Teil von Kroatien, eben nur ein bestimmter Teil. Der andere, wie gesagt, gehörte direkt dann wiederum zur Habsburger Monarchie und war anders verwaltet.
Ich hatte mich eben nur gewundert, weil allein schon die Währung, das geht um Forint, was ja auch die heutige Währung noch ist in Ungarn. Mm. Und eben diese Abwehr des Ungarischen und also der Hass auf die Ungarn ist ja im Roman auch sehr präsent. Mm. Und eben auch im Leben des Autors, der ja irgendwie bei einem Aufstand mit 17 auch mal kurz im Gefängnis gelandet ist. Mm. Also im Gespräch über den Autor haben wir uns bereits jetzt ein bisschen dem Roman genähert, über den wir jetzt reden möchten. Da aber viele Hörerinnen diesen Text vermutlich noch nicht kennen, empfiehlt sich eine kleine inhaltliche Einordnung bzw. Einführung. Und praktischerweise ist die gar nicht mal so einfach, da der Roman über keine Handlung im engeren Sinne verfügt, sondern mehr so aus einzelnen biografischen Szenen, Episoden, Träumen und Reflexionen besteht, die lose miteinander verbunden sind. Protagonist ist der junge Mann Arsen Toplak, von dem zunächst in der dritten Person berichtet wird und im Verlauf des Romans auch in der Ich-Form oder dann durchgängig in der Ich-Form sogar. Mhm. Der Text, der immer wieder neu ansetzt, ist eine Art Sinnsuche, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft und Familie, mit der Rebellion gegen die Gesellschaft und deren Autoritäten, mit Körperlichkeit, Krankheiten und existenziellen Nöten wie Hunger und Armut. Es ist ein Text, in dem sowohl philosophische und kunsthistorische Exkurse ihren Platz finden, aber auch Saufgelage, exzessiver Tabakkonsum und sexuell-amoröse Verstrickungen. Erzählt wird von einem Protagonisten, den es immer wieder in die Ferne zieht, vor allem nach Italien. Große Teile des Romans spielen in Rom und Venedig. Er sucht den Bruch mit der Familie, will sich von dieser lösen, sehnt sich nach Freiheit, bleibt jedoch immer wieder auch von dieser abhängig, allein schon in finanzieller Hinsicht. Form und Sprache des Romans, auch die sind nur schwer zu fassen. Als Leser fühlte ich mich oft so ein bisschen verloren wie der Protagonist selbst, obwohl das ja nichts Schlechtes sein muss. Das ist ein ungewöhnlicher Text, vor allem für die Zeit, der wahnsinnig viele Themen aufgreift. Mir war tatsächlich auch aufgrund dieser Themenfülle oft gar nicht so klar, ob es überhaupt so ein zentrales Thema gibt.
Ich würde sagen, das zentrale Thema ist es ist ein Entwicklungsroman. Mhm. Also es ist die Selbstreflexion ist, was diesen Text ausmacht. Dass er im Laufe des Textes über die Anfänge dieses Textes reflektiert, also über seine eigenen, dass er sich selbst relativiert. Also was mir am Anfang, wie ich mit der Übersetzung begonnen habe, wirklich total quer saß und bitter aufgestoßen ist, ist diese Frauenfeindlichkeit.
Mhm. Zu diesen Frauenfiguren habe ich auch so ein paar Sachen noch rausgeschrieben. Mhm. Vielleicht machen wir da einfach damit weiter, weil das fällt ja schon irgendwie sehr stark auf. Frauen spielen eine große Rolle in diesem Text. Ich lese vielleicht mal kurz ein Stück vor, Seite 44. Ach, Frauen, dachte er und versuchte, sich in sie hineinzuversetzen. Egal, was auf euch einprasselt, ihr bleibt Kinder mit Milchresten im Mundwinkel und kecken Tränchen in den Kulleraugen. Dirnen und unschuldig wie das Lachen von 15-Jährigen, deren kurze Röcke die grell geschminkten Lippen schmücken. Verheiratet mit intelligenten Männern und dumm wie die Landeier, die sich vom Kreuz die Rettung der Seele und das Glück der Erde versprechen. Mütter und ewige Verlobte der Naivität, die nachplappern, was sie nicht verstehen und Ideen applaudieren, die sie nicht begreifen. Für euch gibt es keine Wissenschaft. Ihr segelt im Lee männlicher Triebe und der Naturgesetze. Ihr seid bewusstloses Unverständnis, vom bewussten Verstand unbewusst umarmt, beschützt und verteidigt, damit die Menschheit nicht untergeht. Unvermittelt wurde er weich, Ach, Mutter. Das ist ja schon, ja.
Macht keinen Spaß, sowas zu übersetzen.
Ja, ist immer auch die Frage, wie geht man damit um? Ich meine, das ist ja so überspitzt, dass es dann schon fast lustig ist. Also in seiner
ich denke, das Absurdität. Ist es genau. Also er überspitzt es. Und später relativiert er das durchaus, wenn ich jetzt auch nicht genau die Stelle, also da gibt es mehrere Stellen, wo er im Grunde seine eigene, also dieses Abarbeiten an den Eltern, das ist auch ein ganz zentrales Moment. Ja. Es ist halt ein Roman, den ein 22-Jähriger geschrieben hat. Mhm. Der hat sich gerade so, der ist noch in dieser Ablösephase. Und von daher spielt das eine ganz zentrale Rolle. Auch wie er die Mutter beschreibt. Und es ist genau dieses ambivalent Schmerzliche, dass man, also man spürt die Liebe, die er auch zu dieser Mutter hat. Also diese Romanfigur durchaus. Und gleichzeitig so eine massive Abwehr. Das ist, glaube ich, auch altersbedingt ziemlich normal.
Mhm. Ich finde, diese Ambivalenz merkt man eben nicht nur später, wenn er das irgendwie so ein bisschen revidiert, sondern eigentlich ja hier auch schon.
Auch
weil
da,
irgendwie,
ja.
Weil die Frauen werden zwar als Dirnen und anderes bezeichnet, gleichzeitig sind es aber sie, die die Welt vom Untergang retten. Also auch das kommt in dieser Passage irgendwie dann
ja, gut,
auch vor.
Sie kriegen nun mal die Kinder. Ne? Ja. Insofern kann man auf Frauen jetzt wirklich schlecht verzichten. Aber es gibt ja auch zum Beispiel diese Frau, die bei dem einen, oh Gott, kriege ich das jetzt noch zusammen, da ist ja dieser eine Auflauf, wo die Polizei dann gegen die Leute vorgeht.
Mhm.
Und wo eine Frau, die er dann versucht zu beschützen, also das ist ein völlig anderes Frauenbild in dieser Frau. Ja, wo die sozusagen hochstilisiert wird zur Heldin der Arbeit, der Arbeiterbewegung im Grunde. Das gibt es auch. Also es gibt immer auch so Kontrastellen. Eine ganz, ganz merkwürdige Figur ist ja auch diese Lisa, die er in Venedig trifft und der er irgendwie ganz furchtbar beeindrucken will, ne, mit seinem Wissen und so. Wo dann eigentlich ja auch so eine Unabhängigkeit in der Beziehung gedacht wird. Im Grunde eine Gleichberechtigung. Das ist auch in diesem Roman. Also das mischt sich alles.
Ja, einerseits sind die Frauen irgendwie so Lustobjekte. Fand ich auch interessant. Er geht ja hier auch schon als Schüler ins Bordell. Langweilt ihn dann auch schon irgendwie, nachdem er ein paar Mal da war. Irgendwie berichtet eigentlich so ein bisschen voyeuristisch auch von so den ersten sexuellen Erfahrungen, nennt dann auch die Frauen beim Namen und wie er sie so kennengelernt hat und was da so genau passiert ist. Gleichzeitig finde ich, kommt es dann schon auch zu einer Anerkennung und Aufwertung von Sexarbeit. Ich glaube, so könnte man das schon fassen. Die werden auch in Schutz genommen. Also es hat irgendwie, es ist so alles vermischt. Einerseits das eigene Begehren, aber irgendwie dann doch auch die Kritik an bürgerlichen Moralvorstellungen. Irgendwie es passiert immer so alles gleichzeitig. Und so habe ich mir auch so ein bisschen sein Begehren erklärt, weil er beschreibt diese Love Interests oder diese Sexualpartnerin, aber dann eben auch nicht unbedingt so schön, wie wir uns das vielleicht gerne wünschen würden. Da heißt dann zum Beispiel, aber da spürte er das Lachen in ihren Augen, das genauso weich und glibberig war wie ihre Beine. Oder irgendwie zwei Sätze später, sie war weich, nicht nur ihr Fleisch, ihr ganzer Körper sah wie ein Fettkloß aus. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man so in Liebesbriefen vermutlich liest. Gleichzeitig meint er das aber gar nicht mal so abwertend, denn diese Frauen ziehen ihn ja dann trotzdem an. Das ist ja eigentlich genau das, was er auch in Frauen und nicht nur in Frauen, sondern auch in der Kunst sucht. Diese Abwertung von so klassischen Schönheitsidealen.
Ja, und ich glaube, er interessiert sich auch für Männer. Also er ist da wirklich komplett offen und auf der Suche. Und hinter dem Ganzen steht natürlich auch, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch ein Spoiler, wenn man das verrät, aber es geht ja im Grunde um ein missbrauchtes Kind. Dieser Arsen ist von seinem Onkel missbraucht worden. Das steht da auch expresses Verbes irgendwo in dem Text drin. Und das erklärt auch vieles an diesen Brüchen. Also das ist einfach dieser eklatante Vertrauensmissbrauch, führt auch dazu, dass er das ganze Umfeld dann dafür mitverantwortlich macht, eben auch die Eltern. Das kriegt man aber erst im Lauf der Lektüre mit. Und andere Sachen lässt er dann wiederum auch komplett im Unklaren. Also was mit seiner Schwester ist, die ja auch eine ganz wichtige Figur in diesem Roman ist, seine Schwester, die mit einem unsympathischen Mann verheiratet ist und dann eben auch irgendwas ausgefressen hat, weswegen der Onkel sich da aufspielt und meint, er müsse ihr jetzt eine Predigt halten. Das bleibt zum Beispiel, also ich habe nicht rausgekriegt, was diese Schwester, also was das Verhältnis, ob das jetzt ein wirklich inzestuöses Verhältnis ist. Es ist zumindest ein inzestuöses Begehren da, dass er auch immer wieder, also wo er dann auch seine Gedanken abbricht. Und das ist nebenbei etwas, was ich in diesem Roman total faszinierend finde, wie er sozusagen dieses, wie man Gedanken formuliert, dass er das oft aufs Papier bringt. Das ist tatsächlich auch drin. Er nimmt unglaublich viele moderne schriftstellerische Strömungen auch vorweg. Da sind expressionistische Passagen regelrecht drin, wo er also auch wirklich expressionistisch mit der Sprache umgeht. Also wie er diese Schwester beschreibt, dass sie so fließende Bewegung hätte, als hätte sie keine Knochen und so, ne? Man muss sich wirklich vorstellen können, was man übersetzt. Man muss es vor Augen haben. Und ich hatte bei diesem Roman oft das Problem, dass ich mir es nicht vorstellen konnte, dass ich mich da ewig gebraucht habe, bis ich irgendwie kapiert habe, was für eine Situation er meint, was er da jetzt genau vor Augen hat. Das war eine extreme Schwierigkeit bei diesem Roman.
Ja, da bin ich aber ein bisschen beruhigt, weil gerade die Geschichte mit der Schwester, da dachte ich aus, habe ich da was überlesen, habe ich da was nicht mitbekommen, aber er lässt es tatsächlich
offen. Er lässt es offen.
So wie er auch so ganz banale Sachen eigentlich auch erstmal nicht benannt werden. Also diese Reisen, aber da wird dann auch nicht gesagt irgendwie, er ist jetzt in Venedig, sondern ich habe dann irgendwie gegoogelt, wo diese Bilder hängen oder hängen, ja. die er mit dieser Lisa, die schon benannt wurde, der irgendwie zeigen möchte, was er alles drauf hat und wie gut er sich auskennt. Also mit der geht er viel ins Museum und redet dann über diese Kunst. Und eben, ich habe dann online geguckt, irgendwie, wo hängt denn dieses
Bild. Habe ich ganz genauso gemacht. Oh. Ja. Weil mich hat das auch total irritiert, weil er schreibt ja, er fährt nach Süden. Aber richtig, gucken Sie sich genau. Das mal auf der Karte an. Das ist gegebenenfalls sogar noch ein Stück nördlicher als Rijeka. Nun ja. Ja.
Genau, das hat mich sehr irritiert. Er ist krank. Es geht irgendwie der Luftkurort steht an. Er muss sich irgendwie erholen. Und ab geht's in den Süden. Und der Süden ist dann Venedig.
Vor allen Dingen der Luftkurort, ne? Ja. Naja, gut. Egal.
Aber die Sache mit dem Onkel erklärt natürlich auch ganz gut, warum dieses eine politische Ereignis, diese Demonstration in Rom, dann so eine Rolle spielt. Ja. Weil es taucht auf ein Missbrauchsskandal an der Schule, glaube ich. Mhm. Und es gibt Demonstrationen, sehr große, die sich lange hinziehen, gegen den Klerus. Und das beobachtet er oder nimmt auch dran teil. Und das spielt eben über ein paar Seiten irgendwie eine Rolle. Also es ist ein wichtiges Thema für ihn.
Mhm. Unbedingt, ja.
Er ist in Venedig, im besagten Luftkurort im Süden, und zwar, weil er krank ist. Eine ganz besondere Rolle, und das merkt man in den ersten Sätzen sogar, spielt der Gesundheitszustand hier des Protagonisten. Ja. Er hat eine Tuberkuloseerkrankung, die ihn von der Gesellschaft ausschließt oder von der er meint, dass sie ihn von der Gesellschaft ausschließt. Und der Titel Austrocknen bezieht sich auch unter anderem eben auf seine Lungen, auf den Schleim, den Ausfluss. Und beim Lesen musste ich dann auch oft an Susan Sontags Essay Krankheit als Metapher denken, in dem es ja um Krebs- und Tuberkulose-Metaphern geht, vor allem in der Literatur. Auch hier finden sich einige davon. Und im Roman heißt es dann an einer Stelle, überhaupt betrachtete Arsène das entzündliche Geschehen mit echtem Interesse. Und da er sich als Schriftsteller versuchte, nutzte er es für so manchen Vergleich. Könnte man dann sagen, und ich denke, man kann sagen, dass diese Krankheit einerseits viel über den Protagonisten verrät, aber eben auch über die Zeit und Gesellschaft, in der er lebt?
Definitiv. Also es war ja wohl eine der großen Volkskrankheiten, also wo sehr viele Leute dran erkrankt sind.
Mhm. Ich finde, was er gut aufgreift, ist diese Stigmatisierung der Krankheit, weil ganz oft, ganz lange benennt er sie ja auch gar nicht. Dass dann irgendwas mit den Lungen.
Ja, am Anfang Lungenkatarrh, ne? Er hat sich einen Lungenkatarrh eingezogen, was irgendwie eine relativ unpräzise Bezeichnung ist, alles Mögliche bedeuten kann. Mhm. Es wird aber im Grunde schon auf den ersten Seiten klar, wenn er da zu dem Arzt sagt, sagen Sie mir das mal, ich will das wissen, dass es eigentlich nur um Tuberkulose gehen kann. Das ist relativ schnell klar, finde ich. Es beherrscht im Grunde den ganzen Roman. Es ist im Grunde dominant für die Entwicklung der Biografie des Protagonisten. Das ist es, was ihm dann ja auch die Möglichkeit gibt, mit der finanziellen Unterstützung des Bruders, den er total verachtet, nach Italien zu fahren und seine Studien da zu betreiben. Und jeder versucht da irgendwie, sich finanziell auf eigene Füße zu stellen mit journalistischen Arbeiten oder so, scheitert ja gnadenlos, weil er dann immer wieder eine neue, ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Krankheit ist oder ein neuer Schub von der TBC. Das weiß ich nicht, aber es ist, er kriegt ja in Rom dann wiederum so ein Geschwür am Hals, was ihn dann total zurückwirft.
Mhm.
Es gibt ihm die Freiheit, durch Italien zu reisen, in gewisser Weise finanziell unabhängig zu sein. Und das hätte er ohne die Krankheit nicht gehabt, diese Möglichkeit. Dann hätte er arbeiten gehen müssen, er hätte irgendwo einen Job annehmen müssen, in der Verwaltung, wo auch immer. Und wäre in dieses Korsett des bürgerlichen Lebens gesperrt. Also diese Freiheit, so seinen Gedanken zu leben mit diesem italienischen, oder der ist, glaube ich, auch nicht wirklich aus Italien, sondern kommt auch aus Kroatien, dieser Maler, den er da trifft in Venedig, mit dem er sich lange über Kunst unterhält und über Dinge, wo man teilweise gar nicht so genau versteht, worüber reden die jetzt eigentlich? Also irgendwie schwingt da ja auch sowas mit, was nicht wirklich aus. Also ist das eine Liebesbeziehung auch, also eine Hassliebesbeziehung, oder ist es jetzt wirklich so eine rein intellektuelle Freundschaft, oder ist es überhaupt eine Freundschaft, weil die Art, wie er sich über ihn äußert, ist ja nun auch teilweise sehr despektierlich.
Das ist wieder eigentlich typisch, eben einerseits die Verachtung, aber eben so ein Begehren steckt eben auch da drin.
Ja.
Und diese finanzielle Abhängigkeit, ich meine, da nistet er sich natürlich ein. Ich glaube, er versucht ja auch nie wirklich, sich da was Eigenes auf die Beine zu stellen. Ja. Die Krankheit ist eine gute Ausrede, dass er das eben nicht kann. Es geht die ganze Zeit um Abkapselung von der Familie, aber ohne diese Familie geht das ja alles überhaupt nicht. Also man merkt schon sehr, sehr schnell, der kommt aus geordneten Verhältnissen, sonst
Er kommt nicht nur aus geordneten, er kommt aus definitiv reichen Fällen.
Mhm, genau, ja.
Was ich jetzt nun auch noch wirklich ganz bemerkenswert finde, ist diese lange Szene, wo er sich mit seinem alten Freund Marco trifft. Und diese Figur, wir haben jetzt ja ganz viel so gesagt, wo man schon so seine Zweifel hat, ob das so ein sympathisches Kerlchen ist, unser Protagonist. Und er schildert sich aber selbst in dieser Auseinandersetzung mit seinem Freund Marco extrem negativ. So eine Aufrichtigkeit auch, oder der Versuch, mit sich selber ins Reine zu kommen, der da beschrieben wird, oder irgendwie sich selbst zu verstehen in seiner Ekelhaftigkeit gegenüber diesem Marco, ja, den behandelt er ja wirklich wie den letzten Dreck teilweise. Na, wie der letzte Dreck kann man jetzt nicht sagen, aber er ist sehr, sehr, sehr reserviert, sehr, mir fällt das richtige Verb jetzt gerade nicht ein. Adjektiv meine ich natürlich. Ja, das ist, ich bin nicht systematisch, als Übersetzerin nicht und wahrscheinlich im Leben auch nicht, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Aber ich fand das zum Beispiel auch, ich lese Bücher nie, bevor ich sie übersetze. Oder selbst wenn ich es tue, hat es überhaupt keinen Einfluss auf die Art, wie ich übersetze. Ich vergesse, was ich gelesen habe.
Mhm.
Also ich muss tatsächlich, ich gehe ganz anders vor als viele, und ich habe lange Zeit gebraucht, um das sozusagen zuzugeben, bis ich dann in so verdienstvollen Institutionen wie dem Strahlener Literaturhaus, also dem Übersetzerhaus in Strahlen, Kollegen getroffen habe, die das ganz genauso machen. Renommierte, also damals war ich ja noch der totale Jungspund, 96 war das, wo ich da einen monatlangen Aufenthalt hatte. Und da hat mir jemand, ein wirklich großer Name in Übersetzerkreisen, gesagt, dass er auch das vorher nicht liest.
Mhm.
Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich habe mich immer total schuldig gefühlt, dass ich das nicht vorher lese. Hm? Aber das ist eine Temperamentsfrage, das sage ich zum Beispiel in meinen Vice Versa Werkstätten auch immer oder so. Übersetzen ist extrem individuell und man muss für sich selber die stimmige Variante finden, wie man das am besten hinkriegt. Und für mich ist die stimmige Variante, ich mache eine Rohübersetzung, Und das ist sozusagen, was bei anderen der Lektüre-Durchgang ist. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man analytischer ist, dann macht man das so, dass man vorher das Ganze liest und mit dem Stift und sich dann schon so Strategien überlegt. Und das kann ich halt nicht. Ich kann es nicht, Punkt. Und entsprechend chaotisch wird das natürlich, wenn ich dann über ein Buch, das ich übersetzt habe, sprechen soll. Ich finde das extrem schwierig, da mich, weil ich halt auch so im Detail bin, ja. Also ich habe 1000 Stellen, wo ich das und jenes und selles und da die Luna, ne, wenn die da hochsteigt und auch so eine Anekdote vielleicht, das ist so eine Stelle, wo ich mich wirklich bei Freunden bitter beschwert habe, was ich da jetzt hier für einen Blödsinn übersetzen soll, ja, und was soll diese Passage, und dann lese ich das denen so vor und die Kinnlade sind nicht gerade runtergefallen, aber die waren total angetan von der Sprache, ne? Und dann habe ich selber erst gemerkt, ja, Moment mal, da ist ja ein riesiges poetisches Potenzial in dieser Stelle. Wenn ich im Übersetzungsprozess stecke, merke ich das selber teilweise gar nicht.
Mhm. Ja, dann wollen wir doch im letzten Drittel dieses Gesprächs noch genauer auf die Übersetzung eingehen. Und vielleicht fangen wir mal, obwohl es vielleicht banal scheinen mag, mit dem Titel an. Also wenn ich ein Buch in der Übersetzung lese, schaue ich mir eigentlich immer an, wie der Text im Original heißt. Und wenn ich die Sprache nicht beherrsche, was sehr oft der Fall ist, wird wild gegoogelt. Und hier kam ich dann auf den Titel Eine ausgetrocknete Bilge. Also Bilge, unterster Raum auf einem Schiff, in dem das so...
Kaljusch ist Morast, ist Schlamm, also eine Schlammgrube. Also Kaljusch, nee, mit Bilge hat das nichts zu tun.
Das ist doch beruhigend, dass das Internet
sehr falsch ist. Also nicht, dass ich wüsste. Kann natürlich sein, dass es da Doppelbedeutungen gibt, aber Bilge. Nein, das ist Schlamm, Morast, Sumpf. Und ein Kollege, der Andi Jelcic war das, der hat gesagt, ja, der Titel hängt natürlich damit zusammen, dass damals in Istrien gab es ganz ausgedehnte Sümpfe. Also Istrien ist ja direkt an Rijeka dran. Und die wurden damals trockengelegt. Also das heißt im Prinzip trockengelegter Sumpf im Original. Und das noch im Plural. Das gibt keinen griffigen deutschen Titel.
Mhm.
Trockengelegte Sümpfe. Nee. Das geht gar nicht. Und ich hab lange überlegt, wie zum Teufel, ne, kann man das nennen? Und irgendwann bin ich drauf gekommen, wir nehmen einfach nur austrocknen. Weil das diese Mehrbödigkeit, also es ist im Kroatischen, natürlich ist es eine Anspielung auf den gesellschaftlichen Sumpf, der trockengelegt gehört, den politischen Sumpf. Diese ganze komische Konstruktion mit Ungarn und dass die fremdbestimmt sind und. Aber auch diese ganz banale Ebene, dass da eben Sümpfe tatsächlich trockengelegt worden sind, um die Malaria zu bekämpfen. Aber auch, dass er sozusagen in seiner Lunge selber einen Sumpf hat, der trockengelegt gehört. Und moralisch mit seinem ganzen sexuellen Begehren irgendwie klarkommen muss und mit seiner Verachtung der Familie bei gleichzeitiger. Also das ist ja so, es ist ein einziger Sumpf, ne? Wo er sich da irgendwie versucht rauszuheben und deswegen austrocknen. Weil das dann die Sache auch so ein bisschen offen hält, nicht so gleich Sumpf, da ist man dann ziemlich schnell. Also ich fände das zu eindeutig. Und es hat natürlich auch überhaupt nicht den Isuschena Kaljuscha, das hat irgendwie einen Klang. Ich meine, der Mann ist Lyriker, ja. Der spielt mit Klängen. Isuschena Kaljuscha, das hat einfach eine Melodie.
Sebastian Gogurz war ja auch schon mal zu Gast hier im Podcast und da ging es auch um die Frage, wie er die Texte findet, die bei ihm erscheinen. Und Sebastian und mich eint eine Sache, wir beschäftigen uns beide mit den Literaturen Osteuropas, sprechen aber die Sprachen nicht und sind auf Gespräche und Hinweise von Menschen angewiesen, die sich gut auskennen. Wissen Sie, wie der Text zu ihm kam oder waren Sie da selbst involviert?
Ich war nicht selbst involviert. Er ist auf mich zugekommen, ob ich das übersetzen wollte. Er ist anscheinend durch eine für Verlage und Lektoren organisierte Lesereise nach Kroatien wohl draufgekommen. Er war auch in Rijeka. Da gibt's ein Haus, ein Kamov-Haus. Das ist das Haus der Familie. Das ist heute, glaube ich, ein Museum oder ist eine Schule. Also jedenfalls in Rijeka ist Kamov ein Riesenname. Es gehört sozusagen in den Kanon. Ja, also es heißt nicht, dass die jetzt das auch wirklich lesen. Das kann ich nicht beurteilen, inwieweit das jetzt wirklich gelesen wird, dieses Buch. Das bietet auch dem kroatischen Leser riesige Schwierigkeiten. Eine der Übersetzungsschwierigkeiten ist natürlich auch, dass ich es mit einem Sprachzustand zu tun habe, der über 100 Jahre alt ist. Und dass da sehr viele Wörter, also ich habe dann vieles, wenn ich ein Wort nicht wusste oder so, habe ich die in slowenischen Wörterbüchern gefunden zum Beispiel. Okay. Also das Slowenische und das Kroatische sind damals noch stärker offen, also in dieser Region, das ist ja auch Kroatien oder Jugoslawien ist ja ein extrem sprachlich zersplitterter. Und die dalmatinische Variante ist ja nochmal anders.
Okay, aber dann liegt es daran, weil im Nachwort wird es ja auch erwähnt, also Jergovic schreibt da, seine Prosa, vor allem seine Sprache, hat etwas Ungewöhnliches und leider Unübersetzbares, denn nicht einmal kroatische Muttersprachler können sie zur Gänze in Vorstellung übersetzen.
Ja.
Das war so meine Frage, wie das, okay, dann.
Also es liegt jetzt nicht daran, dass das veralteter Sprachzustand ist. Das liegt da an der wirklich teilweise sehr kruden Fantasie von diesem Autor. Also der ja ganz bewusst sozusagen so Negativszenarien aufmacht, was für mich teilweise auch, weil ich sozusagen mit der falschen Erwartungshaltung, da kann der jetzt wirklich sowas über seine Mutter schreiben? Geht das? Ne? Ja, doch, geht. Aber da muss man sich auch erstmal mit dem Gedanken anfreunden, wenn man es eben auch mit Wörtern zu tun hat, die man so jetzt erstmal nicht kennt. Und rumrecherchiert und denkt, das gibt's doch gar nicht, schreibt er wirklich? Ja.
Sie haben schon gesagt, Sie haben da auch in slowenischen Wörterbüchern geguckt. Wie sind Sie denn generell damit umgegangen? Also wo haben Sie denn überall gesucht, um sich dem Ganzen anzunähern?
Ich recherchiere dann einfach im Internet, wo ja diese ganzen Wörterbücher auch vorliegen. Also zum Kroatischen gibt's da Gott sei Dank auch ein sehr zuverlässiges, nämlich offizielles kroatisches Wörterbuch, einsprachiges, wo sehr viele von diesen Varianten auch sowieso auch schon aufgenommen sind. Das ist eine wichtige Quelle. Dann, wenn es irgendwie gar nicht zu finden war, habe ich teilweise auch einfach nur sozusagen in Google eingegeben und habe dann, und das war wirklich nicht einmal der Fall, das war ziemlich oft der Fall, als einzige Belegstelle Kamov gefunden.
Okay.
Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, ist das jetzt sozusagen Idiolekt? Redet nur er so? Nein. Es ist die Sprache der Zeit. Also ein, zwei Mal habe ich dann noch bei Shenoa oder anderen Autoren zeitgenössischen, also mit Kamov zeitgenössischen Autoren gefunden. Die sind nur nicht im Internet. Also Kamov ist halt digitalisiert, den kann man komplett im Internet runterladen, die kroatische Fassung, die anderen eben nicht. Und deswegen erscheinen die nicht. Das heißt, das ist schon auch die Sprache seiner Zeit. Ich bin nicht umsonst 3 Wochen nach Zagreb gefahren und habe meinen Kollegen dort Löcher in den Bauch gefragt.
Mhm.
Um bestimmte Sachen aufzuklären. Hab dabei auch gemerkt, wie die selber Schwierigkeiten hatten, die lesen dann natürlich drüber weg, ne? Also dadurch, dass die ja sozusagen sich in ihrer Muttersprache bewegen, fällt das nicht so ins Gewicht, dass sie einzelne Passagen nicht so verstehen, weil sie aus dem Kontext das dann irgendwie sich erklären. Aber als Übersetzer muss ich natürlich wesentlich genauer arbeiten. Und wenn man dann so genau nachgefragt hat, haben die dann auch teilweise gesagt, ja, nie gehört. Ne?
Ja, und so abgesehen von diesen spezifischen Eigenheiten, geht's ja hier auch um ein Buch, das Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde und für ein Publikum übersetzt wird, das im 21. Jahrhundert lebt. Der Text wirkt jetzt aber auf mich doch recht frisch und gar nicht so angestaubt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie so ein...
Überhaupt nicht angestaubt. Überhaupt nicht. Also das ist... Zwischendurch hat mich so das Gefühl beschlichen, das ist so ein Coming-of-Age-Roman.
Schon auch irgendwie, ja.
Ist es auf jeden Fall. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich da auf Teufel komm raus modernisiert hätte beim Übersetzen. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
Das wäre meine Frage gewesen.
Ganz im Gegenteil. Also ich habe wirklich geguckt, dass ich keine modernen Wörter benutze. Also Wörter, die jetzt sozusagen hier slangmäßig unterwegs sind, Es gibt das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache und die haben eine Statistik dabei, wann bestimmte Wörter wie oft benutzt wurden. Und das habe ich tatsächlich mir angeguckt, wenn ein Wort nicht um 1900 benutzt wurde, dann habe ich es nicht benutzt. Das habe ich dann ganz bewusst ausgeschlossen. Ich habe teilweise sogar versucht, da ein bisschen auch Konstruktionen, Satzkonstruktionen, die damals häufiger waren. Ich meine, die Sprache hat sich ja nicht nur in ihrer Lexik verändert, sondern auch in der Art, wie man spricht, wie man Sätze konstruiert. Also ich habe es nicht in die Richtung Moderne ziehen wollen, ich habe es aber auch nicht jetzt mit aller Gewalt historisiert, sondern ich habe versucht, eben die literarische Sprache so nachzuschaffen. Ah, ist ein blöder Ausdruck.
Na, ich glaube, das passt schon. Und ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende und ich möchte mit einer furchtbar konventionellen, klassischen Ausstiegsfrage beenden. Aber weil es mich auch einfach interessiert, ich habe nämlich schon einige Herbstvorschauen mir auch angesehen und auch gesehen, dass da irgendwie bald ein neuer Erzählband von Jagowitsch erscheinen wird. Möchten Sie zum Schluss noch verraten, an welchen Übersetzungen Sie gerade sitzen oder was denn
nächste
genau von
Ihnen
erscheinen
wird? An genau diesem Erzählband sitze ich. Mhm. Das ist ein ziemlich interessantes Experiment. Jagowitsch hat 92, 93 ein Erzählband geschrieben, Sarajevo Marlboro. Das habe ich für Schöffling neu übersetzt. Das ist noch während des Krieges von Klaus Detlef Olof übersetzt, erschienen bei Folio und ich habe es dann nochmal übersetzt, weil er das damals sehr, sehr schnell auch, ne, also sozusagen in dem Aktualitätszusammenhang sehr schnell übersetzt hat. Und Jagowitsch hat dieses Buch noch einmal geschrieben. Also er hat noch einmal Sarajevo Mal, es heißt auch im Untertitel Sarajevo Marlboro Remastered. Und er behält die Konstruktion bei, er hat diese Erzählungen, er hat teilweise bis hin zu, es geht um Saxophone in der letzten Geschichte, in beiden Büchern. Also bis hin zu solchen Übereinstimmungen. Aber er schreibt halt heute. Er schreibt das Buch noch einmal. Ich finde es schon ziemlich klasse. Also das ist unglaublich, dieses Buch. Es ist natürlich auch harter Tobak. Es geht um den Krieg, es geht um die Belagerung. Das Buch ist ein extrem interessantes Experiment. Und er schreibt eben aus dem Blick danach. Also 30 Jahre ist dieser Krieg vorbei. Und er schreibt im Rückblick das Buch nochmal. Also es ist ein wirklich tolles Buch, muss ich schon sagen.
Ja, dann freuen wir uns doch auch darauf und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dippert.
Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank.